Es ist mitten in der Woche, am Abend, 21 Uhr fast. Ich möchte da komplett ehrlich sein mit euch. Ich war den ganzen Tag heute schon im Büro, habe dann für den Podcast gearbeitet und mache jetzt weiter natürlich. Nehmen wir noch eine letzte Folge, eine TrueCode-Folge vor der Sommerpause auf. Das Schöne ist, wenn ich diese ganze Arbeit da reinstecke und mir auch überlege, wie es nach der Sommerpause weitergeht und welche coolen Themen wir euch alle noch präsentieren können, bin ich gerade nicht allein. Ich habe einen lieben Freund, der mir da hilft, mit mir brainstormt und versucht, in der nächsten Staffel den Podcast auf die nächste Ebene zu bringen. Und seine Kinder wurden gerade schon zum Schlafen gebracht, deswegen sollten wir vielleicht nicht zu laut sein. Ich freue mich aber mega, dass du dir selbst heute am Abend, nachdem die Kinder schlafen, noch Zeit für mich nimmst. Hi Andi.
Hi Mobi.
Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Hast du schon eine Vorahnung? Ich habe mich ja vorbereitet. Ich habe eine coole Person ausgesucht. Sie ist nicht aus unserer gemeinsamen Liste, damit du nicht vorahnen kannst, um wen es heute geht. Also es ist wieder für euch alle zum Mitraten. Hast du schon eine Vorahnung, um wen es sich handeln kann oder eine Idee?
Einen oder eine Österreicherin.
Ja?
Ja, weiß ich nicht.
Gut, dann hast du die Pressesendung gelesen. Weil das fange mit der Geschichte an. Der Beginn unserer Geschichte rückt immer mehr ein Stückchen weiter zurück. Es ist noch früher als in den früheren Geschichten, die ich in den letzten Folgen erzählt habe. Es ist der 13. Oktober 1936 im vom Austrofaschismus geprägten Wien und es wird diesmal wieder ein junges Mädchen geboren. Die Mutter ist Kindergärtnerin, der Papa ist eigentlich Uhrmacher, aber wie viele Männer in dieser Zeit ist er arbeitslos und betreut die Kinder zu Hause. Beide Eltern sind überzeugte Sozialdemokraten und die Familie lebt samt großer Schwester von unserer Protagonistin und den Großeltern im 17. Wiener Gemeindebezirk. Die Familie lebt in einfachen Verhältnissen in einer typischen Arbeiterwohnung, so wie es halt damals oft war für viele. Die Beziehung zum Papa ist sehr, sehr intensiv und schön. Die Mama bezeichnet ihre Tochter als wilder und frecher als die meisten anderen Kinder. Das muss man aber natürlich als relativ betrachten. Damals hatte man üblicherweise ja auch ein bisschen viel strengere Regeln, ne, als es heute ist. Also da hast du früher mal gesagt, dass jemand wild ist. Und man muss auch dazu sagen, was untypisch war für die Zeit, es handelt sich um einen Haushalt und um eine Familie, wo es keine Strafen gibt und keine Watschen gibt, hat die Protagonistin einmal gesagt. Also die hat schon viel Freiheit genossen. Kannst du dir vorstellen, Andi, wie man dann die Kinder von heute bezeichnen würde in der damaligen Zeit, wenn sie schon als wild und frech gegolten hat? Irgendwann einmal können deine Söhne den Podcast hören, also pass auf, was du sagst.
Ja, nein, ich habe ja nur Enkel. Also meine Kinder sind immer die bravsten Kinder. Aber watschen ist natürlich absolut normal heute, hoffentlich, dass es die nicht gibt. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, die Eltern in der damaligen Zeit, wenn du jetzt ein Kind zurückschickst, ich glaube, die würden ziemlich verzweifeln.
Ich muss sagen, streng hin oder her, ich war vorher überrascht, als so zum ersten Mal habe ich dich in einem strengen Ton, wirklich arg streng gesehen, wie du mit deinem älteren Jungen gesprochen hast und fand das mega lustig, wie es ihm so wurscht war und er einfach weiter darüber gelacht hat. Ich habe wirklich mir kurz gedacht, bin nur so ein bisschen so erschrocken, so streng, wie du mit ihm sprichst, dass du sagst, nein, jetzt ist Papa am Arbeiten und ich kann es jetzt nicht nachmachen, wir wollen auch nicht zu laut sein hier. Und dann aber, die Reaktion vom Kind war einfach nur Gelächter über deinen Fall.
Ja, ich bin ein sehr durchsetzungsstarker Vater, würde ich behaupten.
Na, ich glaube auf jeden Fall, dass er dich sehr, sehr lieb hat. Und halt auch sicher dann, wenn es wichtig ist, ernst nehmen wird.
Ja, meistens.
Wild hin oder her, als unsere Protagonistin 2 Jahre alt ist, marschiert Hitler unter Jubel in Österreich ein. Der Zweite Weltkrieg ist da und ihr geliebter Papa muss auch nach Polen als Soldat. Es ist eine Zeit für sie intensiver Gefühle. Sie sagt später, ich kann nur sagen, dass ich in meiner Kindheit so heftige Glücksgefühle hatte, wie später nie mehr und ebenso gewaltige Unglücksgefühle, wie später nie mehr. Zu Hause wird bei ihr viel und offen über Politik diskutiert. Der Onkel ist zum Beispiel ein Nazi und hoher SS-Funktionär, was zu Spannungen in der Familie führt, weil ich habe eh schon gesagt, die waren sind ja eher Sozialdemokraten oder sehr, sehr, sehr starke Sozialdemokraten. Die Mutter weigert sich zum Beispiel im Kindergarten, die NS-Pädagogik zu unterstützen, was dazu führt, dass sie immer wieder Stress hat in der Arbeit, bis sie schlussendlich auch in Frühpension geschickt wird. Also Gott sei Dank nichts Schlimmeres als das passiert, weil es gibt ja auch schlimmere Sachen, die zu der Zeit passiert sind. Es gibt ein Zitat, das mir nochmal krass vor Augen geführt hat, wie naiv die Sicht von Kindern in dieser Situation damals gewesen sein muss. Unsere Protagonistin erzählt nämlich viele Jahrzehnte später im Rückblick, einer der wenigen Juden, die bei uns in der Gegend gelebt hatten, war der Herr Fischl. Oft redete meine Mutter von ihm, weil sie ein paar Tage nach dem Einmarsch der Deutschen gesehen hatte, wie eine Horde SS-Männer den Herrn Fischl erst zwang, mit einem Zahnbürstel irgendeine Anti-Nazi-Parole vom Gehsteig zu putzen und ihn dann auf einem Laster abtransportierte. Und immer, sagte sie zum Schluss, wenn ich euch Kinder nicht gehabt hätte, wäre ich dreingefahren und hätte den Fischl rausgeholt. Klein wie ich war, glaubte ich, dass ihr das gelungen wäre und hatte irgendwie das Gefühl, schuld dran zu sein, dass der Fischl ins KZ gekommen war. Da kriegt man richtig Gänsehaut, oder?
Ja, Vorfahrtszeit, also das ist unvorstellbar.
Da war für mich einfach nochmal, was ich in der Recherche dieser Geschichte zum ersten Mal überlegt habe, weil ich mich nie damit auseinandergesetzt habe, ist halt, wie das für Kinder, die nichts anderes kannten, einfach nochmal was ganz anderes war. Eben wie naiv man als Kind sich das anschaut. Und das war auch schon ein Teil von der Geschichte von Ute Bock in meiner letzten Folge. Kleiner Spoiler jetzt. wo ich mir auch denke, da waren Geschichten, die du als Kind halt nicht anders kennst. Wo sie auch erzählt, dass man sich gefreut hat, wenn man dann nachher, nachdem die Bomben gefallen sind, halt schon gegangen ist, was da alles passiert ist. Und das ist halt richtig arg einfach und ein bisschen, ich nachvollziehen kannst das eh nicht, Gott sei Dank, aber ganz krass. Sie, unsere Protagonistin in der Geschichte, hat immer als Kind gehört, dass der Krieg verloren werden muss und hinterher langsam dann die goldenen Zeiten anbrechen werden. Das ist bei ihr quasi auch der Fall. Als ihre ältere Schwester noch ins Gymnasium geht, hat sie lauter Nazi-Lehrer. Als der Krieg vorbei ist, kommt unsere Protagonistin ein paar Jahre später dieselben Lehrer, die auf einmal alles Demokraten sind. Der Krieg ist für sie quasi vorbei oder für die Familie hier quasi vorbei, als sie wieder in ihre Wohnung ziehen können. Den Krieg hat sie gut gekannt, den Frieden muss sie jetzt erst kennenlernen. In der Schule hat sie eine schlechte Note im Betragen, also sie bleibt ein wildes Kind, wie man so sagt. Keine Ahnung, ob das heute noch als schlechtes...
Sympathischsten Menschen.
Sie ist auch ziemlich stolz drauf, weil sie sagt, das bedeutet quasi, dass sie sich was getraut hat damals, ne?
Ja, ich glaube, ich habe in meinem Leben in der Schule nie ein, wie heißt das mit den Betragsnoten, sehr zufriedenstellend gehört. Ja. Das Leben langweilig.
Ich glaube, zufriedenstellend war das, was...
Und wenig zufriedenstellend. Das hatte ich auch mal.
Ich hatte einen Vierer. Okay, in einem Jahr, da habe ich halt Mist gebaut, hatte ich das, aber in der Regel war das bei mir nicht der Fall.
Nein, also bei mir war so, zufriedenstellend war so normal und einmal war es wenig zufriedenstellend. Ja, war verdient.
Das erzählst du uns dann in einer normalen Folge mal vielleicht, was du damals aufgeführt hast. Man weiß ansonsten von unserer Protagonistin nur, dass ihre Aufsätze zum Beispiel richtig schlecht waren, also schlecht benotet wurden. Schlecht waren, muss man nicht sagen, sie wurden dann schlecht benotet. Das passt nicht ganz zu ihrer Karriere später. Du darfst es natürlich noch nicht sagen, wenn sie ist, aber hast du eine Vermutung schon, um wie es geht?
Nein.
Muss sagen, ich habe auch nicht viele Tipps dagelassen bis jetzt. Das war der erste Tipp. Unsere Protagonistin maturiert 1954 und fängt sofort an der Akademie für angewandte Kunst an. Sie dürfte malerisch ein ziemliches Talent gehabt haben und bekommt sogar ein Begabtenstipendium. Das Leben hat aber andere Pläne für sie.
Weil der Künstler, keine Ahnung.
Also das vielleicht vorweg. Ich bin ziemlich sicher, dass du sie kennst.
Ah, okay,
das kannst du als Tipp schon wissen. Okay. Also das würde mich jetzt wundern, wenn du sie nicht, also nicht persönlich, aber halbwegs, dass der Name ein Begriff ist, das glaube ich schon. Sie ist 21 Jahre alt, 1957, und da lernt sie ihn Peter kennen. Es handelt sich um einen schönen Mann, einen Multitalent, habe ich gelesen. Es dürfte aber so sein, dass er es ein bisschen schwierig mit emotionaler Bindung hat. Das ist in diesen jungen Jahren ja oft auch egal, um sich Hals über Kopf zu verlieben. Und sie verliebt sich in ihren Mitstudenten, in den Peter, wird schwanger. Und das ist auch ein Grund, warum man heiratet. Damals zumindest. Zu ihrer ersten Ehe, sagt sie aber später, da war das Gefühl, ich sitze in der Falle. Ich habe mich ausgeliefert. An einen Mann und an ein Kind. An die Gegebenheiten der kleinbürgerlichen Gesellschaft. Und dann, der Mann, der das Kind gezeugt hat, wünscht sich ja gar keins. Tut so, als hätte ich ihn in die Falle gelockt. Da sitzen also zwei in der Falle und geben sich gemeinsam gegenseitig die Schuld. Aber er hat eine schönere Falle mit besserer Aussicht und mehr Bewegungsfreiheit. Wir sitzen jedenfalls nicht zusammen in einer gemeinsamen Falle. Da sagt sie eben, nachdem sie 1959 zum ersten Mal Mama geworden ist, sie hat ihre Tochter Barbara zur Welt gebracht. Sie ist verheiratet, aber danach, relativ rasch danach, wird die Ehe auch einvernehmlich wieder geschieden. Ich glaube, sie ist selber auch ein sehr starker Mensch und sieht einfach keine gemeinsame Zukunft. Ich nehme an, dass damals die Scheidung nicht so easy war, auch gesellschaftlich wahrscheinlich nicht so easy war, aber sie zieht es durch. 2 Jahre später, 1961, lernt sie Ernstl kennen. Ernstl ist auch Student. Soweit ich recherchieren konnte, hat er irgendwas mit Zeitungswissenschaften, Theaterwissenschaften, Publizistik zu tun. Er ist lustig, gebildet, intellektuell. Sie verbringt gerne Zeit mit ihm bei seinen intellektuellen oder bei ihren intellektuellen Diskussionsrunden und diskutiert mit ihm über Literatur, Politik, Gesellschaft. So wie wir zwei, manchmal auch, ne? Nur, dass wir nicht miteinander geschlafen haben bis jetzt.
Das läuft, ja.
Traurig drüber?
Ja, ein bisschen.
Aber deshalb ist es auch uns beiden nicht passiert, dass der eine von uns den anderen geschwängert hätte.
Ich glaube, wir gehen da noch mal ein bisschen die Biologie durch.
Ihr ist es auf jeden Fall passiert. Also unsere Protagonistin ist bald wieder schwanger und weil das damals auf jeden Fall ein Grund ist, heiraten sie. Es kommt zur zweiten Ehe unserer Protagonistin.
Also sie hat nur Wunschkinder. Kann man das so zusammenfassen?
Ich hätte es so verstanden. Also sie hat sich auf jeden Fall, weil ich am Anfang auch gesagt habe, dass mit ihrer Mama jetzt nicht die Beziehung so war wie mit dem Papa, aber sie versteht sich schon gut mit der Mama. Die Mama unterstützt sie auch ziemlich. Und ich glaube, sie hat sich mit ihren Töchtern auch sehr, sehr gut verstanden, weil ihre Töchter haben auch viel in ihrer Karriere noch beigetragen und geholfen. Aber geplant glaube ich nicht.
Also beim ersten Kind habe ich mir jetzt so ein bisschen gedacht, es tut mir leid, weil so der eine hat eine Falle, andere Falle, wir reden nur darum, wer hat es jetzt geschissen oder erwischt. Und ich habe mir nur gedacht, das arme Kind.
Okay. Ich glaube, sie ist ihren Pflichten sehr gut nachgekommen, so habe ich es verstanden. Okay. Was glaubst du, wie geht's? Also sie selber, ja? Wenn du jetzt nicht ans Kind denkst, ist schön, du bist ein Papa, du denkst ans Kind, aber wenn wir jetzt wieder an unsere Protagonistin denken, sie wurde ja als freches Mädel beschrieben. Ne? Sie war ja, sie hat sich ja, glaube ich, gegen die Strukturen zumindest aufgenommen, war nicht ein braves Kind. Und jetzt ist sie verheiratet, hat 2 Kinder in den 60ern. Was glaubst du, wie ihr Leben ausgesehen haben muss? Also, glaubst du, war sie sehr glücklich?
Ja, ziemlich sicher nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat. Also so wie die Person bis jetzt klingt, ist eher so ein Freigeist und ein bisschen weiter als die Zeit selber. Und jetzt ist sie halt so klassisch zu Hause mit 2 Kindern. Wahrscheinlich nicht ganz so happy.
Ja, das ich habe mal kurz eigentlich gedacht, so als der Ernstl auf die Bildfläche kam, Publizistik, Theaterwissenschaften, ich habe mir gedacht, das ist so ein sexy Dude, auch modern und vielleicht.
Künstlerpaar.
Ja, genau, und der mit ihr in Diskussionsrunden über was weiß ich alles, dass sie da ein bisschen offen sind und nicht in so alten Strukturen, aber es ist nicht so. Also du hast schon recht, in den 60ern war es einfach nicht so.
Mhm.
Sie findet sich in der Rolle als Hausfrau und Mutter wieder, das erfüllt sie gar nicht und sie findet das Leben furchtbar langweilig. Obwohl sie nebenbei eh auch für Tageszeitungen, für Magazine und für den ORF arbeitet, aber so hätte ich es verstanden, habe immer wieder nur so ein paar Auftragsarbeiten. Insgesamt ist sie halt mit ihren Kindern beschäftigt. Sie sagt generell über die Zeit, ich kannte keine Frau in meinem Alter, die freiwillig nur Hausfrau war. Alle wollten arbeiten gehen und einen Beruf haben. Die zufriedenen Hausfrauen gab es nur unter unseren Müttern und Schwiegermüttern.
Ja. Naja, die Zeit damals war halt auch ganz verrückt. Also ich glaube, in den 60ern musste die Frau dem Mann auch noch fragen, ob sie arbeiten darf.
Mhm. Das wurde ja später erst abgeschafft.
Ich glaube schon. Auch so eigenes Bankkonto war nicht möglich und so. Also ganz, ganz schräge Zeit. Also sehr viel, was wir uns Gott sei Dank heute nicht mehr vorstellen können.
Tja, schwierig ist halt auch dann zusätzlich der Mann, der ihr vielleicht jetzt eben erst erlauben müsste zu arbeiten, die Ehe ist nicht das, was sie sich erwartet hat. Also auch beim Ernstl ist es jetzt nicht das Wahre.
Ernstl.
Sie ist nicht das, was sie sich erhofft hat. Zeichnen und Schreiben hilft ihr ein bisschen über ihre Langeweile zu Hause. Das macht sie gerne. So entsteht eigentlich auch ungeplant Ende der 60er eine Geschichte mit Bildern und einer lebendigen Erzählung über ein Mädchen, das feuerrote Haare hat, viel gehänselt wird und Zauberkräfte hat, um sich gegen die Gewalt und die Hänselei zu wehren.
Okay, es ist nur das Pipi Langstrumpf, weil die haben keine Zauberkräfte.
Stimmt.
Boah. Okay.
Es entsteht die feuerrote Friederike von Christine Nöstlinger.
Ah, ich kenne es nicht. Also die Das klingt schon, aber die Geschichte nicht.
Also die Geschichte, deswegen, ich wollte eigentlich noch recherchieren, das ging sich nach der Arbeit nicht aus, das mit den Zauberkreis. Ich kenne das Buch, ich hatte es.
Toll, ich nicht.
Ich hab da sofort ein lebendiges Bild im Kopf. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das genau das war, was die Frau, das die Christina Westinger gezeichnet
Kein
hat.
Kein Shaming jetzt. Ich kenne sie nicht, sorry.
Aber ich hätte das mit den Zauberkräften auch nicht mehr im Schirm. Und vor allem, ich habe das als Kind halt gelesen, ich hätte das nicht die 60er zugeordnet. Ich hätte geglaubt, dass das viel neuer ist irgendwie.
Ja, könnte ich jetzt antworten, aber ich kenne die Geschichte nicht. Hast du eine Info zur Geschichte?
Ja, es geht darum, dass das ist dieses Mädchen, die hat feuerrote Haare, das habe ich ja noch am Schirm, dass sie so gezeichnet ist, und sie wird halt viel gemobbt. Also es geht darum, man nennt es da noch nicht Mobbing, glaube ich, aber sie hat es halt mit viel Hänselei zu tun und mit Gewalt auch zu tun, und sie kann sich dann irgendwie wehren. Weiter müsste sie das Buch lesen. Ich weiß, dass sie das als Kind hatten, und es ist mir auf jeden Fall das Bild in Erinnerung geblieben. Es ist auf jeden Fall bei der Christine Nöstinger, dadurch, dass es so ein Thema behandelt, einfach ein Punkt in ihrem Leben, wo sie einen bedeutenden Durchbruch hat. Also sie hat das ja eigentlich nebenbei gezeichnet und geschrieben. Sie war, glaube ich, mit einem Lektor in Kontakt, der sie auch ein bisschen gepusht hat, die Dinge zu veröffentlichen und schon noch was draus zu machen. Und das hat dann ganz gut funktioniert, weil sie hat damit einen bedeutenden Beitrag auch gemacht zur Entwicklung der Kinderliteratur. Das war damals nicht normal. Da hat man eher noch immer von der heilen Welt erzählt, den Kindern, ne? Und die, keine Ahnung, Kinder, also die Geschichten von damals waren eher so, die Kinder wachen auf, spielen und gehen wieder schlafen und haben sich vielleicht am verletzten Pflaster kriegt oder so, würde ich jetzt mal sagen. Aber
ja, außer Kinder, du nimmst dir die alten Märchen her.
Also ja, die sind ganz krass.
Keinem Kind mehr vorlesen.
Die, also es gibt Hörspiele, da fürchte ich mich selber noch oft Nacht. Mit diesen komischen Geisterstimmen und alles. Rede ich mit einer Frau, meine Frau hätte nämlich auch noch gern. Und ich selber
nein, aber ich rede so von den ganz klassischen.
Ja, ja.
So,
ja. Also ich kenne Hörbücher, wo sie auch sagen, sie erzählen gern, also sie erzählen, sie weisen darauf hin, dass das ein bisschen aus der Zeit gekommen ist, sie aber noch das Original, den Original, die Originalgeschichte nacherzählen, in Hörspielen eben, und ich finde es wirklich manchmal auf der Nacht, wenn es dunkel ist, ein bisschen gruselig.
Also ich oute mich jetzt, meine Kinder kriegen natürlich auch Happy Meal und Konsorten, keine Werbung.
Nur mit dem Apfel?
Nur mit Apfel, selbstverständlich. Und da waren eine Zeit lang so kleine Bücher dabei, und da waren unter anderem alte Märchenbücher. Und ich habe das genommen und ich wollte es meinem Sohn zum Schlafen gehen vorlesen. Und ich habe die ganze Zeit während dem Lesen umtexten müssen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich ihm das jetzt vorlese, der schläft nie wieder. Und mir war das selber gar nicht so bewusst, dass das so crazy ist. Aber Nöstlinger scheinbar damals halt echt mal ein wichtiges Thema. Die hat immer angesprochen.
Sie hat den Punkt, sie hat auf jeden Fall den Punkt getroffen. Sie, also wir sagen damit, dass sie mitunter die Begründerin ist, oder ich habe gelesen, dass sie mitunter einen maßgebenden Beitrag dazu geleistet hat, dass eben die Kinderliteratur ein bisschen anti-autoritär wird. Also während andere Bücher eben noch, Kinderbücher eben, Kindergeschichten noch von einer heilen Welt erzählen und von irgendwelchen braven Kindern, schreibt sie zunehmend mehr von der Realität. Natürlich immer noch in Kindersprache, immer noch für Kinder, aber sie schreibt von Kindern, die sich wehren, von Außenseitern, von schwierigen Familienverhältnissen, verpackt in einem Buch, aber sie begegnet den Kindern ein bisschen auf Augenhöhe. Und dadurch folgen Einladungen in verschiedenen Medien, Lesungen und sogar Preise. 1972 erhält sie den Friedrich-Bödecker-Preis für bereits 5 Kinderromane, die sie bis dahin geschrieben hat. Also in wenigen Jahren ist schon einiges da, und sie hat auch schon einige Erfolge. Und ihre Mama hilft ihr eben in der Zeit immer mehr im Haushalt und mit der Kindererziehung, während sie jede freie Minute zum Schreiben nutzt. Ich finde das mega geil, weil ich habe auch gedacht, so Work-Life-Balance mit den Kindern. Wir haben kurz darüber auch vorher gesprochen, aber ist schon schwierig, oder?
Ja, ich meine, ohne Unterstützung wird es dann auch schwierig.
Christine Nöstlinger hat aber damit jetzt dann in den 70ern ihre Bestimmung entdeckt. Sie schreibt aus der Perspektive der Kinder. Ihre Protagonisten und Protagonistinnen sind oft Außenseiter. Sie durchbricht sprachliche und thematische Tabus. Sie ist unglaublich produktiv. Jedes Jahr erscheinen mehrere Bilder, Kinder, Jugendbücher aus ihrer Feder. Sie bezeichnet sich selber auch als Ein-Mann-Buchstabenfabrik. Ich glaube, heute könnte man sagen, eine Frau-Buchstabenfabrik. Schon 1983, da ist sie 47, hat sie mehr als 50 Bücher für Kinder und Erwachsene geschrieben, 20 Fernsehspiele, unzählige Hörfunksendungen und sehr, sehr viele Zeitungsartikel. Alles schon aus ihrer Feder da. Ihre Bücher haben Millionen Auflagen, werden über 30 Sprachen übersetzt. Figuren wie die feuerrote Friederike, die hätte ich schon geglaubt, dass die dir was sagt.
Ich bin ein bisschen peinlich berührt, und wahrscheinlich, wenn meine Mutter diese Podcast-Folge hören sollte, wird sie mich wahrscheinlich anrufen. Und ich, was, bist du wahr? Natürlich kennst du die. Ja, sorry. Also vielleicht, wenn ich ein Bild sehe.
Also ich muss sagen, ich habe auch bis zu dem Punkt, das war sicher die Geschichte, wo ich die wenigsten Hinweise auf eine konkrete Person hatte. Ich wusste auch nicht viel über Christine Nöstlinger. Ich habe zwar Kinderbücher von ihr gelesen und auch Mini erlebt einen Krimi und Co. waren, glaube ich, meine Lieblingsbücher als Kinder, muss ich zugeben. Es gab eine Mini-Reihe und Mini erlebt einen Krimi war ein Buch davon.
Okay.
Und das waren auf jeden Fall meine Lieblingsbücher als Kinder, aber ich hätte auch nichts über Christine Nöstlinger selber gewusst, geschweige denn, dass sie einfach den Zweiten Weltkrieg durchlebt hat und solche Geschichten halt, ne?
Nein, hätte ich auch nicht am Schirm gehabt.
Aber eben, es ist richtig geil. Also sie kriegt internationale Klassiker hin mit ihren Werken. Sie bricht weiterhin konsequent eben die Tabus, dass Kinderbücher irgendwie in einer heilen Welt stattfinden müssen. Sie sagt selber in den 70ern, ich verstoße vielleicht gegen ein Übereinkommen einer gewissen Sorte von Pädagogen, Verlegern und Autoren und sonst wie kindertümlich befassten Personen, die da glauben, was Kinder lesen sollen, darf mit dem Leben, das Kinder führen, nichts gemein haben. Bist du weit mitkommen? Das ist schon ziemlich frech, sie legt sich schon mit den Leuten einfach an. Aber sie zieht es durch und hat trotzdem Erfolg. Was ich immer auch sehr, sehr stark finde. Sie ist, als ihre Karriere durchstartet, bereits jahrzehntelang verschiedenste Hürden durchgegangen, die gegen ihren Erfolg gesprochen hätten. Sei sie aufwachsen, dass der Papa weg ist, nach dem Zweiten Weltkrieg die Rolle als Frau in der Gesellschaft, die sowieso durchgehend ein Hindernis war, zwei Kinder, die Unterstützung von ihrer Mama, die sie gebraucht hat, die Auffassung und die Ideologie, die sie von Kinderbüchern hatte, im Vergleich zu dem, was die Gesellschaft gesehen hat. Für sie gibt es aber keinen Stopp. Sie hat in ihrer Karriere über 150 Bücher geschrieben, die heute noch gelesen werden. Mini erlebt einen Krimi, wie gesagt, kann ich allen empfehlen. Könnt ihr euch alle reinziehen. Sie wird zusätzlich auch noch in ihrer Zeit politisch aktiv. Sie ist eine Zeit lang Vorsitzende bei SOS Mitmensch. Sie setzt sich insgesamt gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein. Als sie 2018, das ist jetzt schon eben 7 Jahre her, verstirbt, ist es ähnlich wie bei der Heldin aus meiner letzten Folge. Spitzenpolitiker melden sich zu Wort in Wien in Österreich. Die Stadt Wien bietet ihr sogar ein Ehrengrab an. Und selbst nach ihrem Ableben lebt ihre Ideologie einfach weiter. Seit 2021 gibt es den Christine-Nöstlinger-Preis. Er zeichnet Menschen aus, die Kindern und all jenen, die sonst nicht gehört werden, eine Stimme geben. Ich finde, Christine Nöstlinger zeigt uns, manchmal muss man aus den starren Strukturen ausbrechen, um das zu finden, was man wirklich will. Und wenn du etwas wirklich willst und wirklich an etwas glaubst, dann ist es nie zu spät, deinen Weg zu finden. Ich habe mir Gedanken gemacht bei der Recherche, nicht jeder von uns muss eine Revolution für Kinderbücher, Literatur oder so lostreten. Aber ich habe aus der Geschichte schon mitgenommen, selbst wenn die Lebensumstände und die Verantwortlichkeiten gerade super schwierig sind, ist es gut, wenn man sich hin und wieder ein bisschen Zeit nimmt, in sich hineinhört und sich überlegt, was ist denn meine Leidenschaft? Und das kann dann sein, dass ich mir einmal die Woche einen Nachmittag nehme, wo ich irgendwas machen kann. Es kann sein, dass ich einmal in 2 Monaten irgendwo hingehe, wo ich mich sonst nicht trauen würde. Ich denke mir, es ist okay, es einfach zu machen. Wer weiß, das Leben kann immer eine unerwartete Wendung nehmen. Andi, Christine Nöstlinger hat ihre Verantwortlichkeiten, sie hat ja nicht viele Optionen gehabt, so wie wir es haben. Ne? Sie musste ihre Kinder halt groß sehen und war eine Frau in den 70ern oder 60ern, hat aber trotzdem ihre Leidenschaft und ihren fest tief sitzenden Glauben mitgenommen und da halt irgendwann auf einmal irgendwas erreicht. Ne?
Es ist super beeindruckend, vor allem in der damaligen Zeit. Leider als Frau, muss man sagen, war es damals halt einfach wirklich noch viel, viel, viel schwieriger. Heute immer noch viel zu schwierig, als es sein sollte. Aber hier wirklich seine Leidenschaft durchzusetzen und mit einem Fünkchen Glück das einfach durchzuziehen und seine Leidenschaft auszuleben und dann wirklich seinen Weg zu finden, ich glaube, das ist etwas, das jeder anstrebt und sehr beneidenswert und beeindruckend.
Denke ich mir auch. Und gerade auch dieser Gedanke, dass man loslässt von dem, es muss unbedingt mein Job sein oder ich muss jetzt unbedingt damit reich werden, sonst lasse ich es. Sie hat einfach das gemacht, was sie interessiert. Und irgendwann hat es dann halt seinen Weg gefunden, denke ich mir. Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke, den man sich im Sommer vielleicht auch mitnehmen kann. Also den sich unsere HörerInnen hier auch mitnehmen können, dass sie sich überlegen jetzt ein bisschen im Sommer, wofür brennen sie eigentlich und gibt es irgendwas, wofür sie sich die Zeit nicht genommen haben. Und wenn es einmal in 3 Monaten ist, dann nehmen sie sich jetzt die Zeit. Was auf jeden Fall früher passieren wird, ist, dass wir im September wieder zurückkommen mit dem Podcast Motalks und Andi und ich haben uns eben sehr, sehr viel überlegt, spannende Gäste, spannende Themen. Lasst es euch bis dahin gut gehen. Kommt wieder zurück Anfang September, wenn es wieder heißt, thank God, it's Motalks und bis dahin sagen wir leise.
Abonnieren und Glocke drücken.
Finde ich gut, weil dann verpasst sie uns nichts. Bis dann.
Ciao. No.